predige heute über zwei biblische Vergleiche. Und zwar wird in der Bibel der Mensch mit einer Blume verglichen und mit einem Baum. Und über beide möchte ich gerne mit Ihnen nachdenken. In dem Psalm 103 stehen so einige Abschnitte über einen Menschen, der blüht wie eine Blume. Da heißt es: Denn Gott weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Des Menschen Tage sind wie das Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes, wenn der Wind darüber geht. So ist sie dahin und ihre Stätte weiß nichts mehr von ihr. Hier wird also der Mensch verglichen mit einer Blume. Das passt ja gut in den Frühling, wo es so viele Blumen und Blüten gibt und es sehr viel Freude macht, sie zu sehen. Wie so eine Knospe sich langsam entfaltet und man merkt, aha, die wird gelb oder eine andere wird blau oder rosa. Das macht sehr viel Freude. Und so ist ein Mensch, wenn er geboren wird, wie so eine kleine Knospe. Es gibt viele Eltern, auch wenn sie sonst vielleicht nicht so ein tiefes Verhältnis zu Gott haben, die einfach Gott fast automatisch anbeten und danken für diese wunderbare Schöpfung ihres kleinen Kindes, wo alles so komplett ist und so schön und harmonisch. Das ist eine kleine Knospe. Wenn dann jemand jugendlicher wird, dann ist er eine blühende Blume. Schön, elastisch, einsatzfähig, für viele begehrenswert. Und es macht Freude. Wenn man dann älter wird, wird die Haut langsam wieder schlaffer und die Blume wird so ein bisschen welk. Ich traf mal eine Frau, die viele Operationen durchgemacht hatte, und die sagte, mein Bauch ist wie eine Landkarte. Das heißt, so viele Narben gehen da kreuz und quer. Über 18 Mal operiert. Und das ist dann nicht mehr so furchtbar schön. Hier draußen haben wir so eine Ausstellung von nicht mehr schönen Blumen vor dieser Friedhofshalle. War so eine Beerdigung vor 2 Wochen und da waren fantastische Blumen. Aber inzwischen sind sie fast alle nicht mehr schön. Alle verwelkt und keiner würde sich diese Dinger in die Vase stellen. Es sei denn, er würde den Mülleimer benutzen dafür. Das heißt, unser Leben wird attraktiv als junger Mensch und dann im Alter wird es langsam welk und irgendwann, dann ist es nicht mehr. Aber das Schöne ist, dass es hier in diesem Psalm 103 weitergeht. Da heißt es nicht mehr, sie ist dann dahin, sondern da heißt es, aber die Gnade des Herrn währt immer und ewig und seine Treue auf Kindeskinder bei den Frommen, die seinen Bund halten und seine Gebote gedenklich getan. Das heißt, da wird das eine beschrieben, was vergeht, der Mensch wie eine Blume, und dann kommt ein Aber. Und das Aber ist sehr gut, da wird nämlich beschrieben, was bleibt. Die Gnade des Herrn bleibt immer und ewig. Und wenn ich diese Gnade des Herrn im Herzen habe, durch Jesus im Herzen, dann bleibe ich immer und ewig. Und dann ist der letzte Grenzübertritt eigentlich auch nur ein Übergang in ein blühendes Meer der Freude hinein, in der Ewigkeit mit Gott. Insofern kann ich sagen, dass ich in einem positiven Sinn einen Aber-Glauben habe, der an diesem Aber festhält. Aber die Gnade des Herrn währt immer und ewig. Darüber bin ich sehr froh. Zu wissen auch, wenn so die körperlichen Blätter vielleicht langsam schwächer werden, zu wissen, ich gehe in ein Meer der Freude hinein, in ein Blütenmeer der ewigen Freude bei Gott. Die Voraussetzung ist aber dieses Aber, die Gnade in meinem Herzen durch Jesus. Ja, wir können Gott darüber loben und preisen. Dann kommt der Vergleich mit einem Baum, den hatte ich vorhin schon vorgelesen, ist Psalm 1. Ein Mann, der über das Wort oder ein Mensch, der über das Wort nachsinnt, Tag und Nacht, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Bäume pflanzen ist sehr gut. Viele Leute betreiben das allerdings wieder als Hobby. So ist sicher ein gutes Hobby. Und ja, wie sieht es aus, wenn so ein Baum gepflanzt wird? Ist das ja ein Wunder, genauso wie bei der Blume. Der wächst nämlich entgegen der Schwerkraft nach oben. Wir haben so selbstverständlich daran gewöhnt, dass wir da gar nicht mehr darüber nachdenken. Gegen die Schwerkraft, die wir nach unten treiben würde, wächst er nach oben, zum Licht. Und da sind fantastische Gesetze am Funktionieren in solch einem Bau. Zum Beispiel dieses Gesetz der Kapillargefäße, dass ab einer gewissen Dünne eines Gefäßes die Flüssigkeit automatisch nach oben steigt. Oder dass so diese Zellsache von einer Zelle zur anderen weitergegeben wird. Der sogenannte osmotische Druck oder dann später die Photosynthese, die alles grün macht. Das heißt, da laufen viele Wunder ab, an die wir uns gewöhnt haben und nicht mehr staunen. Ein Mensch wie ein Baum ist ein Wunder, weil er seine Wurzeln in Gottes Wort hat. Hier heißt es ja, wer über dieses Wort nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Wobei so ein Baum, soweit ich das weiß, ungefähr ein genauso breites Wurzelwerk hat, wie oben die Krone ist. Wenn also oben die Krone 10 Meter Durchmesser hat, kann man davon ausgehen, dass die Wurzeln auch ungefähr 10 Meter Durchmesser haben, sei denn sie werden künstlich eingehängt durch irgendwelche Mauern oder so. Wenn wir also möchten, dass unser geistliches Leben, sozusagen die Krone dieses Baumes, sichtbar größer wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Wurzeln sich besser ausbreiten in diesem Wort Gottes und dort ganz viel aufgreifen und gestärkt werden. So ein Baum ist dazu da, um Frucht zu bringen. Er ist nicht nur dazu da, um rumzustehen, sondern um Frucht zu bringen. Und in Galater 5 wird die Frucht eines Christen beschrieben. Galater 5, Vers 22, die Frucht eines Christen, das heißt die Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und diese neunfache Frucht kann man immer in Verbindung mit der Liebe setzen. Und das ist sehr schön, das zu tun. Liebe, hier steht ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, da kann man sagen, das ist diese göttliche Liebe. Im Unterschied zu der menschlichen. Die menschliche Liebe ist immer Echo-Liebe. Das heißt, wenn du freundlich bist zu mir, bin ich auch freundlich zu dir. Wenn du mich anschreist, dann fresse ich es in mich hinein und schreie zurück. Während die göttliche Liebe sagt, ich weiß, dass ich immer geliebt bin von Gott. Und deshalb bin ich in der Lage, Liebe weiterzugeben und auch Widerstand zu überlieben. Das heißt, mich darüber hinwegzusetzen. Ich denke, dass jeder der Christ ist, der mit Erfahrung gesammelt hat, allerdings auch Erfahrung gesammelt hat, wo er das nicht getan hat. Und wo er feststellt, ich habe genauso reagiert wie der andere, ohne mich darauf zu besinnen, dass ich einen wunderbaren Vorrat dieser Liebe Gottes in meinem Herzen habe und anders reagieren könnte. Der erste Teil dieser neunfachen Frucht ist also göttliche Liebe. Der zweite ist Freude, und da könnte man sagen, das ist erfrischende Liebe. Und dann kommt Friede, das ist friedvolle Liebe. Und dann Langmut, das ist geduldige Liebe. Es ist erstaunlich, wie geduldig Gott ist. Manche von uns hat es mit schwerhörigen Leuten zu tun. Manche hört vielleicht selber ein bisschen schwer. Und es ist schon erstaunlich, wenn man dann jemand etwas zwei- oder dreimal wiederholen muss, bis er es versteht, wie schnell einem an dieser Stelle schon der Geduldsfaden reißt. Obwohl das etwas völlig Normales, ganz Harmloses ist. Und hier heißt es, dass die Frucht des Geistes Langmut ist, das heißt eine geduldige Liebe. Und dann kommt Freundlichkeit, das ist eine wohltuende Liebe. Nicht geheuchelt, sondern echt. Und dann kommt Güte, das ist aufbauende Liebe. Dann Treue. Das ist bewährte Liebe und Sanftmut, ja, das ist milde oder auch nicht aufbrausende Liebe und am Ende Enthaltsamkeit, das könnte man sagen, ist verzichtende oder auch reine Liebe. Aber hinter allem steckt letztlich die Liebe. Und jeder von uns, der Jesus kennt, wird von diesen neun Punkten schon alle neun erfahren haben. Aber ich sagte eben, er wird auch erfahren haben, wo sie gefehlt haben und wo er sozusagen seine persönlichen Dinge entfaltet hat. Von diesem Baum heißt es in Psalm 92, Vers 14 und 15, dass er noch im Alter saftvoll und frisch ist. Und das finde ich gut. Ich lese es gerade einmal vor. Psalm 92, Vers 13, folgende. Der Gerechte sprost wie der Palmbaum, wächst hoch wie die Zeder auf dem Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn sprost sie auf, in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkünden wie gerechte Herr, mein Fels, an dem kein Unrecht ist. Das finde ich gut. Hier steht, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Ich denke da oft an den Obstgarten, denn meine Großmutter hatte einen riesigen Obstgarten mit ganz vielen Bäumen. Da gab es so schöne, kleine, junge Bäume und einige riesige alte, die nicht so hübsch aussahen. Da war manchmal schon ein ganzer Ast rausgebrochen, so ein großer Ast. Aber von so einem jungen Baum konnte man so einen Korb voll Äpfel holen oder sowas ähnliches, von diesem großen ein paar Zentner. Das heißt, selbst wenn da ein Ast rausgebrochen war, konnte man immer noch einige Zentner von diesem Baum ernten. Und so können ältere Christen solche Bäume sein, vielleicht nach außen nicht so furchtbar attraktiv, aber sie können Frucht bringen im Gebet ganz besonders oder auch in der Liebe, in dem, was sie ausstrahlen. Hier steht, noch im Alter tragen sie Frucht. Bei uns ist es manchmal so, dass jemand im Alter überhaupt erst anfängt, Frucht zu tragen, weil er bisher nur Tradition gekannt hat als Christsein und plötzlich den Inhalt entdeckt, Jesus. Und dann im Alter erst anfängt, ein junger Baum zu sein, weil er erst jetzt anfängt, geistlich Frucht zu bringen. Manche ist aber schon 70 Jahre mit Jesus im Leben unterwegs und steht eben weiter zur Verfügung. Ich will ein paar Beispiele bringen über solche Frucht. Ich denke an einen jungen Mann, der in Österreich wohnt. Er war früher mal hier, ist hier zum Glauben gekommen in den Sommerferien und war dann in Wien in so einer winzigen Vorortgemeinde, wo ganz wenige Leute im Gottesdienst waren. Und nach diesem Gottesdienst sprach ihn eine ältere Dame an und sagte, können Sie mir sagen, woher Sie diese Gewissheit haben, die Sie haben? Da muss man wissen, er saß da mit seiner jungen Frau hier in den Bänken, wie sie auch, hat seinen Mund also außer zum Singen und vielleicht zum Glaubensbekenntnis nicht geöffnet, hat gar nichts gesagt in diesem Gottesdienst. Und diese Frau kam auf ihn zu und sagte, können Sie mir sagen, woher Sie Ihre Gewissheit haben? Das heißt, er drückte es einfach durch sein Aussehen aus, vielleicht auch durch die Art, wie er niedersang oder wie auch immer. Ja, und dann konnte er natürlich erklären, dass er Jesus persönlich kennengelernt hat und im Herzen hat. Darüber freue ich mich. Dass so eine Frucht sogar dann wächst, wenn man den Mund gar nicht aufmacht. Und am letzten Sonntag hat hier ein Mann gepredigt, einige waren da, hat er auch in der Kirche gepredigt, Herr Klein, der aus Offenbach stammt. Und das fand ich nett. Ich unterhielt mich vor kurzem mit jemand, der sagte, meine Frau fuhr mit dem früher immer im Zug. Und sie kannte ihn natürlich nicht. Und er hat ja kein Schild irgendwo, ich bin Christ, du auch oder so. Aber sie hat mir oft von ihm erzählt. Sie hat gesagt, da fährt ein Mann mit mir im Abteil jeden Tag. Und der strahlt irgendwie Frieden aus. Ich kann nicht sagen, was das ist, aber das ist irgendwie anders als bei den anderen Leuten. Der redet nichts, aber der beeindruckt mich. Und später ist sie dann auch zum Glauben an Jesus gekommen und inzwischen hat sie ihn sogar kennengelernt und weiß jetzt, wo dieser Friede seine Quelle hat. Finde ich gut, wenn man einfach spürt, da ist eine gewisse Frucht da, eine Auswirkung, auch wenn man im Moment die Ursache noch nicht kennt. Mir ging das ganz ähnlich, als ich so 20 Jahre alt war, habe ich überlegt, wer von den vielen Ehen, die ich kenne, könnte mich eigentlich ermutigen, später mal zu heiraten. Das war sehr ernüchternd, war so alle die ganze Nachbarschaft und Klassenkameraden und so alles mal durchzudenken und festzustellen, da war keiner dabei, keiner. Aber in der Nachbarschaft war dann noch eine junge Familie, wo ich sagte, irgendwie, die scheinen Freude zu haben miteinander und mich zu ermutigen. Ich hatte drei kleine Kinder Sehr viel später habe ich sie auch persönlich kennengelernt und dann festgestellt, dass sie vom Herzen her Christen sind. Das wusste ich damals aber nicht, ich kannte da keinen Unterschied. Ich habe nur festgestellt, ihre Ehe würde mich ermutigen zu heiraten. Umso froher war ich hinterher, als ich dann feststellte, aha, da steckte doch mehr dahinter, hinter dieser Ehe, und ich freue mich darüber und hatte dann einen sehr guten Kontakt mit ihnen. Wir waren am letzten Wochenende in Westerwald mit so einem Bibelkurs und haben dort kurz Vorträge gehört über verschiedene Missionsländer. Und da war gerade ein Vortrag, ganz interessant, auch über Japan, wo ein Mann, der dort Missionar ist, oder vielleicht bis vor kurzem war, der sagte, dass sie auf einer Insel waren, dort Dienst getan haben, dann aber mit Gelenkräumern nach Hause mussten, auf die Insel nicht mehr zurück konnten, weil alles viel zu feucht und zu kalt war. Und dann mussten sie auf eine andere Insel nach Japan und kamen in ein Dorf, in dem es ein Ehepaar gab, die Christen waren. Ein Ehepaar. Und dieses eine Ehepaar hatte, als sie jung waren, angefangen zu beten, dass Gott einen Missionar dorthin schicken möchte, obwohl es völlig aussichtslos schien. Und dieser Mann, den wir dort kennenlernten, er sagte, ich will ihre Gebetserhörung. Und zwar haben sie 30 Jahre lang gebetet. 30 Jahre. Von jungen Leuten, 30 Jahre aufwärts. Und ich war ihre Gebetserhörung. Und dann ist dort sehr viel Schönes geschehen in diesem kleinen Dorf, sodass wirklich Leute Christen wurden, was ja in Japan gar nicht so einfach ist und relativ selten. Aber es war reich gebetet. Da war Frucht da, die wir eigentlich nur einsammeln mussten. Wir sind sehr dankbar. Was mich sehr beschämt hat, eine Aussage über Korea, wo ein Mann sagte, in Korea haben über 95% aller Gemeinden, die wirklich Christen sind, morgens ein Gebetstreffen um 5 Uhr jeden Tag. Ich wiederhole das nochmal. In Korea haben von den Gemeinden, die wirklich Jesus kennen, über 95% morgens ein Gebetstreffen um 5 Uhr jeden Tag. Da kommt nicht die ganze Gemeinde hin. Aber da kommen viele Leute hin vor ihrer Arbeit, wie sie dann vielleicht um 7 ihre Arbeit beginnen. Und in Korea kommen wahrscheinlich am meisten Menschen zum Glauben an Jesus im Moment überhaupt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts gab es dort, also so 1900, ungefähr 0,5% Christen. Und jetzt sind es etwa 28% der Bevölkerung von Südkorea. Und das ist nicht so wie bei uns, dass dann einfach die Kinder getauft werden und so und dann durch die Zahl der Evangelischen oder so gleich bleibt. Nein, die müssen weitgehend gewonnen werden. Und das Geheimnis ist das Gebet. Beten öffnet sich die Tür und wir haben ja gerade diesen Wochenspruch heute gelobt, sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen hat. Das ist doch schön, eine Ermutigung, Frucht zu bringen. Und diese Frucht ist immer wohltuend für andere. Ein Baum hat jedes Jahr neue Knospen. Selbst der älteste Baum, solange er noch lebt, hat jedes Jahr neue Knospen. Und es ist schön, wenn im Herbst die Blätter abfallen, sind schon diese neuen Knospen dran. Man sieht sie noch nicht so, weil sie noch sehr klein sind, aber sie sind jedes Jahr neu. Und so könnte jeder Christ, der so ein Baum Gottes ist, davon ausgehen, dass Gott ihm jedes Jahr neue Knospen schenkt. Das heißt, irgendetwas, worin er ein Segen sein kann für andere. Es kann ganz verschieden sein, aber irgendwelche neuen Knospen. Und das gilt für jeden persönlich, gilt sicher auch für eine Gemeinde und ist ermutigend. Ja, das war der Vergleich mit einer Blume und der Vergleich mit einem Baum. Die Blume bringt in dem Sinn keine Frucht. Die kann sich zwar vermehren, indem sie den Samen wieder in die Erde fallen lässt, aber sie ist mehr so für das Auge da, schön anzusehen. Der Baum bringt eher Frucht, die man dann auch genießen und weitergeben kann. Und Christen sind dazu da, um zur Ehre Gottes Frucht zu bringen. Ich will noch einen Gedanken an den zwei Bäume in der Bibel daran hängen. Und Zwar war ich früher, wenn ich über den Garten Eden nachdachte, beeindruckt von den zwei Bäumen, die es dort gab. Einmal diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dann diesen Baum des Lebens. Weil der Mensch von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß, nahm, ungehorsam war, wurde er dann aus dem Garten vertrieben, damit er nicht auch noch von dem Baum des Lebens essen würde und in seinem katastrophal sündigen Zustand auch noch ewig auf der Erde leben müsste. Das habe ich früher immer als Gericht Gottes angesehen und habe gesagt, so unbarmherzig ist Gott, der schmeißt ihn einfach aus dem Garten Eden heraus. Inzwischen merke ich, dass es gar nicht so ist, sondern Gott ist sehr barmherzig, indem er ihn rauswirft. Denn wenn er sonst von diesem Baum des Lebens gegessen hätte, hätte er in seinem sündigen, innerlich zerstörten Zustand ewig leben müssen auf der Erde. Und es wäre eine Katastrophe geworden. Während so, dadurch, dass Gott ihn herausgeschickt hat, er die Chance der Erlösung gab, sodass er das ewige Leben nicht auf der Erde vollbringen muss, sondern durch diesen zweiten Baum, der ja auch aus Holz war, allerdings ohne Blätter, auf Golgatha stand, dass er durch diesen zweiten Baum, an den unsere Sünde angeheftet wurde, die Chance bekam, sein ewiges Leben nicht auf der Erde, sondern bei Gott zu verbringen und das in Friede und Harmonie und nicht in der inneren Zerstörung eines Sünders. Das fand ich auch gut, dass Gott Bäume benutzt, den einen, indem er ihn zunächst verschließt, und den anderen, dieses Kreuz, diesen kahlen Baum, der doch so tolle Frucht bringt, um uns in Ewigkeit bei sich sozusagen blühen zu lassen. Ja, wenn wir das verstanden haben, können wir ermutigt sein, um in Christus zu leben, zu wurzeln, zu wachsen und Frucht zu bringen, die Gott ehrt und anderen Freude macht. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für dieses Bild des Baumes. Hab Dank, dass du uns verwurzeln lässt in dir, weil du bereit bist, in unserem Herzen zu wohnen. Hab Dank für jeden von uns, der Frucht bringen darf und es weiter tut. Hab Dank für jeden, der neu in dir verwurzelt, weil du ihn liebst und segnest. Darum beten wir gerade an diesem Tag auch für die Konfirmanden, dass du sie auch verwurzelst in dir. Und hab Dank, dass du bereit bist, jeden von